Wir sprachen in der letzten Folge unter anderem über die Einflüsse der Psychoanalyse auf die Ego-State-Therapie. Heute möchte ich dafür betonen, wie wiederum gerade das Setting der tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie eine großartige Gelegenheit für die Arbeit mit inneren Anteilen bietet. Und dabei gleich auch nochmal ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis geben, wie das, was wir in der letzten Folge gehört haben, angewandt werden kann. Dabei ganz viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur 14. Folge unseres psychodynamischen Podcastes. Hoch erfreut, euch wieder dabei zu haben. Heute zum Thema die Ego-State-Therapie Teil 2. In der letzten Folge haben wir gehört, dass die Grundannahme der Ego-State-Arbeit darin besteht, dass sich unsere Lebenserfahrung als innere Anteile oder eben auch States ausdrücken. Bleiben diese Anteile unbewusst bzw. unintegriert, können sie die Entwicklung des Erwachsenen behindern, was oft zu Konflikten, Leid und psychischen Erkrankungen führt. Wie wir gerade im Intro schon gesagt haben, soll es heute auch darum gehen, welche Vorteile gerade das tiefenpsychologische Setting für diese Art der Arbeit hat. Also das bedeutet, das Setting im Sitzen im Vergleich zum Beispiel zum liegenden Setting in der klassischen Psychoanalyse. Und das bedeutet auch, dass das Folgende auch für das modifiziert analytische Arbeiten gilt, welches ja auch im Sitzen stattfindet. Ganz am Anfang in Folge 2 haben wir uns ja schon einmal auseinandergesetzt mit den Unterschieden zwischen den Settings, welche Vor- und welche Nachteile die bieten und weshalb diese so angewandt werden. Wenn euch das also nochmal interessiert, hört da gerne nochmal rein. Und was wir in der damaligen Folge ja auch schon besprochen haben, ist, dass einer der Vorteile des sitzenden Settings der ist, dass sowohl Patient als auch Therapeutin in direktem Kontakt miteinander sind. Dies ermöglicht uns im Rahmen der Ego-State-Arbeit, dass wir nicht nur in unserer Vorstellung, sondern auch ganz plastisch mit den inneren Anteilen arbeiten können. Dafür möchte ich euch nun schildern, wie ich selber nach dem Ego-State-Konzept arbeite. Und das funktioniert folgendermaßen. Wann immer sich ein Anteil oder ein Konflikt zwischen zwei Anteilen in der Sitzung zeigt, benenne ich dies zunächst und frage dann den oder die Patientin um Erlaubnis, dies anhand der Kissen, die ich in meiner Praxis habe, zu vertiefen. Zuvor habe ich das nun folgende Vorgehen natürlich ausführlich erklärt und ich frage, wie gesagt, auch jedes Mal aufs Neue nach dem Einverständnis meines Gegenübers, bevor ich mit der Teilarbeit auf diese Art beginne. Aber was genau tue ich dann? Zunächst lege ich ein Kissen in die Mitte des Raumes zwischen mich und meinem Gegenüber und benenne dies als den inneren Anteil, der uns gerade aufgefallen ist. Und bitte meinen Patienten, sich nun vorzustellen, dass dieses Kissen nun den besagten Anteil repräsentiert. Handelt es sich bei diesem Anteil um einen inneren Beschützer? Stellen wir uns danach die Frage, wovor dieser wohl schützt und wann dieser Schutz mal notwendig war. Wir könnten auch schauen, welches Gefühl entsteht, wenn der oder die Patientin diesen Teil nun in Form des Kissens betrachtet. Die Antworten auf diese Fragen führen uns auf die Spur des verletzten inneren Anteils, also des Anteils, der durch den Beschützer geschützt wird. Auch für diesen Teil lege ich dann ein Kissen aus. Das erste Mal mache ich das übrigens noch selbst. Später, wenn ich den Eindruck habe, der oder die Patientin ist dafür selbst bereit, überlasse ich es ihm oder ihr, die Kissen auszuwählen und zu platzieren. Hier ist es dann für uns beide spannend zu betrachten, wo die Anteile positioniert werden, wie sie also in Beziehung zueinander stehen und welche Farbe und Größe sie bekommen. Ich habe für diesen Zweck zum Beispiel unterschiedliche Kissen in Griffreichweite in meiner Praxis. Dieses Vorgehen erinnert natürlich an die Familienaufstellung aus der systemischen Therapie oder dem Psychodrama. Nun können wir besprechen, was wir da sehen und fühlen. Wird der erwachsene Teil spürbar? Häufig meldet sich dieser durch rationale Einwände oder Bedenken. Wenn wir dies merken, bekommt auch er ein Kissen zugeteilt. Oder zeigen sich noch ganz andere Anteile, gar aus verschiedenen Lebensphasen. Wir sprachen in der letzten Folge ja zum Beispiel über einen möglichen inneren Rebellen, der sich gegen einen der inneren Anteile wehrt. Oder über andere hilfreiche Anteile, die dem Erwachsenen dabei helfen können, einen verletzten oder bedürftigen Anteil zu versorgen, wie es in der Traumaarbeit ganz wichtig ist. Entscheidend ist auch, dass wir die inneren Anteile ganz klaren Introjekten zuordnen. Also ganz klaren Erfahrungen und elterlichen Botschaften und nicht einfach nur einem bestimmten Gefühl. Jeder Anteil, den wir merken, bekommt ein eigenes Kissen, wobei die Auslegung meistens 3 bis 4 Kissen nicht überschreitet. In seltensten Fällen gehen wir die Kissen auch aus, weshalb wir dann auf Schreibblöcke oder ähnliches zurückgreifen, um es zu behelfen. Der Vorteil an diesem Vorgehen ist mehrfach. Zum einen ermöglicht es eine einfache und anschauliche Übersicht über das innere Erleben der jeweiligen Person. Und zum anderen ist schnell ein intensiver emotionaler Zugang geschaffen, wenn der lange nicht gesehene verletzte Anteil plötzlich sichtbar vor uns liegt und sogar physisch greifbar ist. Es erstaunt mich bis heute oft noch zu erleben, wie intensiv hier mit einem Mal gefühlt wird. Darauf aufbauend ist ein weiterer Vorteil, dass wir uns nun gut fragen können, was vor allem der verletzte Teil braucht, beziehungsweise was damals gefehlt hat und von wem dieser Anteil etwas gebraucht hätte. Geht es darum, gesehen zu werden? Ist es hilfreich, direkt angesprochen zu werden? Auch dies ermöglicht diese Art des Vorgehens. Wir können dem Teil direkt einen Namen geben und ihn ansprechen. Auch das löst oft starkes Mitgefühl beim erwachsenen Teil aus. Und genau darum geht es auch. Wir besprachen in der letzten Folge ja schon die Ziele der Ego-State-Therapie. Hier geht es nun darum, dass der Erwachsene lernt, die kindlichen Anteile zu versorgen. Und da diese nun durch das Kissen physisch im Raum sind, ist das auch ganz praktisch möglich. Oftmals brauchen die kindlichen bzw. verletzten Anteile zum Beispiel eine Umarmung. Gerade dies ist etwas, wo viele Erwachsene erst einmal an eine Grenze kommen. Eine Umarmung ist ja nur noch etwas sehr Intensives und bringt noch mehr mit dem Gefühl des kleinen Kindes in Kontakt. Meist sind dies ja Gefühle und Erlebnisse, die damals nicht ausgehalten werden konnten. Und so geht es hier gegebenenfalls erstmal darum, dass der Erwachsene sich selbst sicher genug fühlt und auch wirklich versteht, dass die Vergangenheit, so schrecklich sie auch gewesen sein mag, vorbei ist und dass er oder sie aktuell in Sicherheit ist. Hier geht es nun auch um die Desidentifikation mit den kindlichen Anteilen, welche wir zuvor besprochen haben. Und an dieser Stelle lassen sich oft auch hilfreiche verhaltenstherapeutische Interventionen einbauen. Zum Beispiel das Erspüren der inneren Anspannung oder das Einordnen der Gefühlsintensität auf einer Gefühlsskala, um gemeinsam zu prüfen, ob das, was gerade erlebt wird, überhaupt gespürt wird oder ob es vielleicht sogar zu viel ist und wir darauf achten müssen, dass keine Überforderung passiert. Auch andere verhaltenstherapeutische Mittel sind hilfreich, wie zum Beispiel das bewusste Einbauen eines Stopps oder das Einarbeiten und Einüben von Achtsamkeitsübungen für den Alltag. Manchmal kann es auch helfen, wenn ich selber die Versorgung des verletzten Anteils stellvertretend erstmal übernehme und diesen Teil dann selbst anspreche oder in den Arm nehme, bis es der Erwachsene dann irgendwann auch kann. Dies ist allerdings etwas, was auch nur mit der Zustimmung des Erwachsenen geht. An dieser Stelle passt es nochmal zu wiederholen, was wir vorhin schon gesagt haben, dass nämlich die Versorgung eines verletzten inneren Anteils auch durch andere hilfreiche Anteile mit übernommen werden kann, sodass dies nicht nur durch den Erwachsenen alleine passieren muss. Dies können zum Beispiel verinnerlichte ideale Eltern oder Helferwesen sein. Und wie gesagt, auch andere innere Anteile können sich an dieser Stelle zeigen. Welche Anteile sich zeigen, ist stets hochindividuell. Allerdings merken wir meistens mindestens einen verletzten, einen schützenden und den erwachsenen Anteil, selbst wenn vielleicht einer von denen noch gar nicht so deutlich gespürt werden kann. Aber nochmal zurück zum Punkt der Desidentifikation. Hierin liegt nämlich ein weiterer Vorteil an diesem Vorgehen. Dadurch, dass sowohl der Patient als auch ich weiterhin auf unseren Sesseln sitzen und wir gemeinsam über das sprechen, was wir in der Mitte zwischen uns sehen, üben wir gleichzeitig auch die Betrachtung der Anteile aus der Distanz heraus. Das heißt, wir sind ja gleichzeitig auf der psychodynamischen Ebene und mitfühlend und gleichzeitig auf der verhaltensorientierten Ebene, indem wir üben, uns auch von diesem Gefühl so weit zu distanzieren, dass die erwachsene Seite am Steuer der Aufmerksamkeit bleibt. Mit anderen Worten, dass die erwachsene Seite sich nicht von den Gefühlen der inneren Kinder oder inneren Anteile überwältigen lässt oder gar mit diesen ganz identifiziert ist und dann sogar vergisst, dass er oder sie eigentlich erwachsen ist, dass er oder sie eigentlich in der Gegenwart ist und die Angst der Kinder mehr Gefühlserinnerungen sind, als dass sie die tatsächliche Gegenwart widerspiegeln. Dies stärkt nicht nur die Kompetenz des Erwachsenen im Umgang mit seinen Anteilen, sondern hilft vor allem traumatisierten Menschen bewusst in diesen Abstand bzw. die Beobachterposition zu gehen und sich so vor der emotionalen Überflutung zu schützen. Wir trainieren hier also nicht nur den Blick auf die eigene Psychodynamik, sondern auch eine Technik zum Schaffen von innerer Sicherheit. Je kompetenter dabei der erwachsene Anteil wird, desto leichter können ihm die inneren Anteile dann oftmals vertrauen. Es gibt aber natürlich auch Fälle, wo die Arbeit mit dieser Methode zumindest erstmal nicht angezeigt ist. Nämlich dann, wenn die emotionale Auseinandersetzung noch zu viel wäre. Dann empfiehlt sich entweder die Arbeit ohne die Kissen, also rein in der Vorstellung, oder sogar ein gänzlich anderes Vorgehen. Eben haben wir bereits kurz angemerkt, dass im Falle stark abgespaltener innerer Anteile und der Neigung zur Dissoziation es hilfreich sein kann, erst einmal daran zu arbeiten, dass Gefühle grundlegend erkannt, benannt und ausgehalten werden, sowie in ihren Veränderungen gespürt werden können. Hier mache ich zum Beispiel gute Erfahrungen mit der Einordnung der aktuellen Stimmlage auf einer Skala von 1 bis 10. Diese erfrage ich dann zu Beginn der Stunde sowie nach ungefähr 30 Minuten nochmal. Es geht hierbei nicht so sehr darum, ob die Stimmung sich verbessert oder verschlechtert hat, sondern darum, die Veränderung in der Stimmung zu spüren sowie empfänglich für die inneren Prozesse zu werden. Gerade in solchen Fällen ist es zudem oft wichtig, eine klare Trennung zwischen dem Erwachsenen und den inneren Kindern zu erarbeiten, weil diese beiden hier in meiner Erfahrung oft noch miteinander verwoben sind, beziehungsweise, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die erwachsene Seite sich mit dem Kind verwechselt oder sich gar nicht als erwachsen wahrnimmt, sie also mit dem inneren Kind noch identifiziert ist. Während der gesamten Arbeit halte ich es für sehr wichtig, konstante Rückmeldungen darüber einzuholen, ob sich das, was wir hier erarbeiten, passend für denjenigen anfühlt und ob die emotionale Intensität aushaltbar ist. Dies finde ich deshalb ganz wichtig, da eine emotionale Überflutung meines Erachtens nicht hilfreich ist und unbedingt vermieden werden sollte. Am Ende werten wir dann das Erlebte gemeinsam aus. Die Sitzungen, die so ablaufen, sind dabei meist nicht vorher geplant, anders als in der Traumatherapie, wo häufig auch Doppelstunden für solch eine Arbeit eingeplant werden. In meiner Erfahrung funktioniert es gut, dies spontan zu tun. Dabei können sowohl kleine Situationen oder auch große psychodynamische Zusammenhänge gleichermaßen bearbeitet werden. Wichtig ist allerdings, dass das Vorgehen konstant gemeinsam reflektiert wird und dabei stets darauf geachtet wird, dass sich alle Anteile ausreichend in Sicherheit fühlen. Geht es allerdings um die Arbeit an einer konkreten traumatischen Situation, gehe ich etwas anders vor und passe mich mehr einer schrittweise strukturierten Vorgehensweise an, Wie es zum Beispiel von der Traumatherapeutin Luise Redemann, von der wir in der letzten Folge auch schon kurz gehört haben, vorgegeben wird. Hierbei ist es zum Beispiel ganz wichtig, bewusste Phasen der Stabilisierung immer wieder vorher einzuführen, um eben diese Sicherheit der inneren Anteile zu gewährleisten. Hierüber sprachen wir auch schon ausführlicher in der Folge zu Traumata. Und wie ich in der damaligen Folge auch schon gesagt habe, erlebe ich es häufig, dass durch die Arbeit nach dieser Methode innere Anteile irgendwann gut genug versorgt sind und eine spezifische Traumaarbeit dadurch gar nicht mehr notwendig ist. Zu der Arbeit an Traumata ist noch viel mehr zu sagen, was für heute aber zu weit führen würde. Wie gesagt, dafür verweise ich auf die Folge von damals zum gleichnamigen Thema. Abschließend möchte ich stattdessen nochmal den Bezug zur letzten Folge herstellen, in der wir auch darüber sprachen, wie die Ego-State-Therapie den kreativen und lebendigen Prozess der Therapie befördern kann. Dies gilt umso mehr, wenn die Arbeit mit den inneren Anteilen auch plastisch auf physischer Ebene stattfinden kann. Ich erlebe nämlich immer wieder, dass sowohl der oder die Patientin wie auch ich Gefühle von Leichtigkeit, Neugier, Bedeutsamkeit und sogar Spaß erleben, wenn sich der Prozess auf diese Art entfalten kann. Durch die zusätzliche Sinnesmodalität, die konstante Formbarkeit, die hohe Übersichtlichkeit, die vergleichsweise Einfachheit und die hohe emotionale Zugänglichkeit ergibt sich nicht nur ein guter Zugang zur unbewussten Psychodynamik meines Gegenübers, sondern es entsteht auch ein wahrlich lebhafter Prozess, an dem wir uns beide beteiligt fühlen und den wir miteinander teilen und gestalten. Ich bin davon überzeugt, dass dies umso mehr zur Entstehung und Internalisierung einer überdauernden positiven Beziehungserfahrung beiträgt, um es aus der Perspektive der Objektbeziehungstheorie zu sagen. Und diese Erkenntnis ist ja übrigens auch gar nichts Neues. Wenn wir uns anschauen, wie im stationären Rahmen oder auch in den Tageskliniken gearbeitet wird, so findet dort ja oft ein multimodaler Zugang statt. Dort gibt es neben Gesprächsrunden ja beispielsweise auch körperbezogene Therapie, Kunsttherapie, soziales Training, Einzelgespräche und noch viel mehr. Der Gedanke dabei ist ja auch, dass wenn verschiedene Modalitäten verbunden werden, ein oft nochmal besserer Zugang zum Innenleben der jeweiligen Person gelingt. Genauso ist es hier auch. Durch die Arbeit mit den Kissen führen wir eine kreative und physische Dimension in das therapeutische Setting mit ein, welche oft einfach nochmal auf einer anderen Ebene zur Bewegung führt und dem Unbewussten eine weitere Möglichkeit bietet, sich zu zeigen. Soweit aber erstmal für heute. Ich hoffe, der zweite Teil unserer Beschäftigung mit dem Thema Ego-State-Therapie hat euch gefallen und ihr fandet den Einblick in meine eigene Praxis hilfreich. Ich hoffe, ich habe euch zeigen können, wie die Ego-State-Therapie nicht nur verschiedene Therapieschulen zusammenführt, sondern auch zu einem wirklich kreativen Prozess werden kann. Wie immer gilt, wenn euch die Folge gefallen hat oder auch sonst, bewertet sie gerne dort, wo ihr sie hört. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr den Podcast bzw. mir auf Instagram unter hocherfreut-podcast folgen. Soweit für heute und bis zum nächsten Mal.